Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Zwischenfall im Osten der Ukraine gefährdet das Genfer Abkommen zwischen Russland und der Regierung in Kiew. An einem Kontrollpunkt der pro-russischen Separatisten bei Slawjansk wurden mindestens 3 Menschen erschossen. Die genaue Zahl ist ebenso unklar wie der genaue Hergang. Alle Seiten beschuldigen sich gegenseitig. Der selbsternannte pro-russische Bürgermeister von Slawjansk verhängte eine nächtliche Ausgangssperre.
2 verbrannte Autos mit nicht verbrannten Kennzeichen, zahlreiche Einschüsse und unterschiedliche Patronenhülsen. Überreste einer Schießerei, die kurz nach Mitternacht stattgefunden haben soll, an einem Kontrollpunkt der prorussischen Miliz in der Nähe von Slawjansk. Jener Stadt, die der ukrainische Geheimdienst bislang vollständig in der Hand der prorussischen Aktivisten weiß. Das war eine geplante Spezialoperation. Die Angreifer wollten in unsere Stadt, um dort zu provozieren. Genau zu der Zeit, als die Menschen in der Kirche waren, zur Ostermesse gegen Mitternacht. Die Miliz spricht von 3 Toten und 2 Verletzten. Die Angreifer sollen aus ihren Autos gesprungen und mit Maschinengewehren auf unbewaffnete Bewacher geschossen haben. Auch ein Scharfschütze soll auf sie gezielt haben. Das russische Fernsehen zeigt die wundersamerweise nicht verbrannten Utensilien der Angreifer. Satellitenaufnahmen, nagelneue Dollarscheine, gar die Visitenkarte des Chefs der Ultranationalisten in Kiew, nachdem der Kreml fahndet. Auch für den selbsternannten Bürgermeister von Slawjansk steht der Schuldige fest. Zum Schutz vor den Ultranationalisten bittet er Russlands Präsident um Friedenstruppen. Der Innenminister der Ukraine bezeichnete den Vorfall als inszeniert. Die Schießerei sei auf verfeindete kriminelle Banden zurückzuführen.
Ein seltsamer Vorfall, der viele Fragen aufwirft und der für Moskau wie gerufen kommt, vielleicht sogar als Auslöser für einen Kriegseinsatz dienen könnte. Russlands Außenminister jedenfalls ist empört und kritisiert, dass Kiew es mit der Entwaffnung der Nationalisten nicht ernst meine.
Bundesaußenminister Steinmeier warnte davor, die Chancen des Genfer Abkommens zu verspielen. In der Bild am Sonntag forderte er weitere diplomatische Anstrengungen. Zugleich äußerte er sich skeptisch zu Forderungen aus Deutschland und den USA, schärfere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Diese Debatte sei doch schon in aller Ausführlichkeit geführt worden, so Steinmeier. Wichtig sei jetzt, weitere Zuspitzungen zu vermeiden. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort können Sie unter anderem auch noch einmal das Genfer Abkommen zum Ukraine-Konflikt im Wortlaut nachlesen. Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Frieden und Nächstenliebe aufgerufen. Mit Blick auf die angespannte Lage in der Ukraine forderte er alle Beteiligten auf, eine Verhandlungslösung zu suchen. Der Papst wandte sich zudem gegen Hunger und Verschwendung in der Welt. Anschließend sprach er den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Auf die Ostergrüße in verschiedenen Sprachen verzichtete er auch in diesem Jahr.
Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich heute auf dem Petersplatz 150.000 Gläubige versammelt, um mit Papst Franziskus die Ostermesse zu feiern. Mit einem flammenden und eindringlichen Aufruf zu Frieden und sozialer Gerechtigkeit weltweit setzte Papst Franziskus auch heute wieder den seit seinem Amtsantritt eingeschlagenen Kurs fort. Hilf uns, die Plage des Hungers zu besiegen, der durch kriegerische Konflikte, aber auch durch die riesige Verschwendung, die wir selbst betreiben, hervorgerufen wird. Ausdrücklich bat Papst Franziskus um Frieden für die Ukraine und Syrien. Geliebtes Syrien, wir flehen darum, dass alle, die unter den Folgen des Konfliktes leiden, endlich die nötige Hilfe erhalten und die Gewalt beendet wird. Danach spendete der Papst den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi.
Et Fili, et Spiritus Sancti.
Auch heute wieder begeisterte der Papst mit seiner direkten Art die Gläubigen. Viele Katholiken, die sich schon von der Kirche abgewandt hatten, kehren jetzt zurück, dank ihm. Der Reformpapst Franziskus ist nicht nur heute zu einer unüberhörbaren Stimme für Gerechtigkeit und Menschenrechte geworden.
In Jerusalem überschatten gewaltsame Zwischenfälle die Osterfeierlichkeiten. Auf dem Tempelberg in der Altstadt gab es erneut Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten. In Jerusalem halten sich zurzeit Zehntausende christliche Pilger und andere ausländische Besucher auf. Das jüdische Pessachfest fällt in diesem Jahr mit dem christlichen Osterfest zusammen.
Jerusalem heute Morgen, etwas außerhalb der Altstadt. Protestanten und Evangelikale aus aller Welt beten am sogenannten Gartengrab, von dem sie glauben, es sei die Grabesstätte Jesu. Doch für die Mehrheit der Christen befindet sich das Grab Jesu neben der Kreuzigungsstätte Golgatha, also hier, wo die Grabeskirche steht. Ostern fällt dieses Jahr für Ost- und Westkirchen auf denselben Tag. Und das bedeutet, dass orthodoxe Kirchen und die Katholiken ihre Feierlichkeiten hintereinander abhalten müssen. Der Morgen begann zunächst mit der Heiligen Messe der armenischen Kirche. Die Reihenfolge, wer wann beten darf, ist vor mehr als 100 Jahren genau festgelegt worden. Die katholische Messe wurde anschließend von Fuad Tual, dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem, abgehalten. Danach begann der griechisch-orthodoxe Patriarch die Messe. Zu den Feierlichkeiten ließ Israel rund 17.000 palästinensische Christen aus den besetzten Gebieten einreisen. Sie gehören überwiegend dem griechisch-orthodoxen Ritus an.
Der russische Auslandsgeheimdienst verstärkt offenbar seine Aktivitäten in Deutschland. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz versuchen Agenten zunehmend, gezielt Kontakte zu Mitarbeitern von deutschen Politikern aufzubauen. Einen entsprechenden Bericht der Welt am Sonntag hat die Behörde der Tagesschau bestätigt. Das Interesse der Spione gelte vor allem Informationen zur Außen- und Wirtschaftspolitik sowie zu Rüstungsprojekten. Verfassungsschutzpräsident Maaßen sagte, für kaum einen Geheimdienst sei die nachrichtendienstliche Aufklärung in Deutschland so wichtig wie für den russischen.
Die nach monatelanger Geiselhaft in Syrien freigelassenen französischen Journalisten sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Vormittag wurden sie von Frankreichs Staatspräsident Hollande und ihren Familien auf einem Militärflughafen bei Paris in Empfang genommen. Hollande sprach von einem Moment der Freude und des Stolzes. Die vier Männer waren 10 Monate lang von Islamisten gefangen gehalten worden und unter noch ungeklärten Umständen in der Nacht zu gestern freigekommen.
Die größte Automobilmesse Chinas ist eröffnet worden. Trotz des nachlassenden Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Umweltprobleme in den chinesischen Millionenmetropolen sind die Firmen optimistisch. China ist der größte Absatzmarkt der Welt. Der Volkswagen-Konzern kündigte eine Offensive für Elektroautos in China an.
Für die deutschen Autokonzerne ist sie ein Heimspiel, die Automesse in Peking. Zweistellige Wachstumszahlen, Verkaufsrekorde. Vor allem im Premium-Bereich beherrschen Volkswagen, BMW und Mercedes den Markt. Und die große Liebe der Chinesen zum Auto ist ungetrübt.
Und zunächst mal glauben wir, dass die wirtschaftliche Entwicklung in China weiter positiv sein wird. Mit Wachstumsraten etwas unter der Vergangenheit, aber nach wie vor sehr attraktiv. Und in diesem wirtschaftlichen Umfeld wird der Automobilmarkt weiter wachsen.
Ein Statussymbol für viele Chinesen. Wer Geld hat, zeigt dies gerne mit seinem Auto, auch wenn es meist im Stau steht. Alltag in Peking, verpestete Luft, verstopfte Straßen. Die Politik tritt schon auf die Bremse. In Peking werden Neuzulassungen nur noch verlost. Mehr als 1,5 Millionen Menschen warten auf ein eigenes Auto in der Hauptstadt. Aber nur jeder Zehnte kann in diesem Jahr eins bekommen. In anderen Städten ist es ähnlich.
Das betrachten wir natürlich mit Sorge, aber wir haben darauf reagiert. Sie haben ja heute gesehen, wir stellen die Plug-in-Hybriden vor, wir stellen die E-Fahrzeuge vor. Das sind beides emissionslose Fahrzeuge in den Innenstädten. Und die chinesische Regierung, das wissen wir, wird positiv darauf reagieren.
Batterie für die Kurzstrecke, Benzin für lange Wege. Die Plug-in-Hybride sind wie die reinen Elektroautos noch Nischenprodukte. Bei den Neuzulassungen haben sie zwar Vorfahrt, aber es fehlen Ladestationen und vielen sind sie auch zu teuer. Es wird wohl ein paar Jahre dauern, bis auch sie die Herzen der Chinesen erobert haben.
4 Tage nach dem Fährunglück vor der Küste Südkoreas haben Taucher die ersten Leichen aus dem Wrack geborgen. Die Zahl der gefundenen Toten stieg damit auf 58. Noch immer werden 240 Menschen vermisst. Die Regierung in Seoul erklärte 2 Regionen zu Katastrophenzonen. Den Küstenabschnitt, vor dem das Unglück geschah, und die Stadt Ansan, aus der die meisten Fährpassagiere stammen. Angehörige, die dort leben, haben damit Anspruch auf staatliche Sonderhilfen.
Die Frage war nicht ob, sondern wann die Rettungsmannschaften Leichen aus dem Innern des gesunkenen Schiffes bergen. Der Zeitpunkt ist nun gekommen. Seit gestern holten Taucher mehr als 20 Körper aus dem Wrack. Wir haben es jetzt in die Fähre geschafft, indem wir eine Scheibe eindrücken konnten. Wir machen also Fortschritte. Insgesamt werden wir bei der Suche 563 Taucher einsetzen. Doch die Hoffnung der Angehörigen schwindet. Bislang etwa 60 Tote, aber noch über 240 Vermisste. Für viele ist es unerträglich, dass sie die Opfer nicht einmal beerdigen können. Ich fühle mich, als müsste ich sterben. Holt sie und wir gehen nach Hause. Aber wo kann ich sie finden? Lasst sie uns ins Warme bringen. Lasst sie nicht da unten im Kalten. Die Küstenwache teilte mit, erst wenn alle Leichen geborgen seien, werde versucht, die Fähre mit Kränen zu heben.
In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. Die Schwaben gewannen gegen Schalke 04 mit 3:1. Für den 1. FC Nürnberg dagegen wird die Situation immer bedrohlicher. Die Franken unterlagen Bayer Leverkusen mit 1:4 und kassierten damit die 4. Niederlage in Folge.
Rein rechnerisch ist noch einiges möglich, aber viel spricht derzeit gegen Gert-Jan Verbeek und den 1. FC Nürnberg. 40.500 Zuschauer sahen zunächst noch eine ausgeglichene, temporeiche erste Halbzeit, in der Leverkusen durch Spajic nach 16 Minuten in Führung ging. Bayers erstes Verteidigertor in dieser Saison. Nürnberg jedoch hielt selbstbewusst dagegen. Plattenhardt, der verdiente Ausgleich Mitte der ersten Hälfte. Bayer-Sportdirektor Rudi Völler erlebte nach dem Seitenwechsel, wie sein Team verbissen um die Teilnahme an der Champions League kämpfte und zunächst durch Bönisch auf 2:1 erhöhte. In der 80. Minute war die Partie dann vorzeitig entschieden. Spajic schloss einen Klasse-Konter souverän ab. Nürnberg stehen K.O. Leichtes Spiel für die Gäste. Kurz vor dem Schlusspfiff Hilbert 4:1. Mit 8 Niederlagen aus den letzten 9 Partien rückt der 8. Bundesliga-Abstieg für Nürnberg nun immer näher.
Die Tabelle. Meister München und Dortmund schon jetzt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Schalke und Leverkusen streiten um den 3. direkten Startplatz. Wolfsburg, Mönchengladbach und Mainz zurzeit in der Europa League. Die 2. Hälfte. Bremen, Frankfurt, Freiburg und Hannover nur noch mit geringen Abstiegssorgen. Stuttgart nun mit 4 Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz, den Hamburg einnimmt. Nürnberg und Braunschweig droht die Zweitklassigkeit.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von China vor Nico Rosberg und Fernando Alonso. Der Brite dominiert dieses Rennen auf dem Shanghai International Circuit vom Start bis ins Ziel. Nico Rosberg verliert aufgrund technischer Schwierigkeiten zunächst etwas an Boden, holt aber mit zunehmender Renndauer und bravouröser Leistung wieder auf. Damit gelingt den Silberpfeilen der 3. Doppelerfolg in Serie. Sebastian Vettel hadert erneut mit seinem Boliden, muss sogar seinen Teamkollegen ziehen lassen und wird hinter Daniel Ricciardo letztendlich 5. Das Mercedes-Team gewinnt bislang jedes Rennen dieser Saison.
Nach 22 Jahren stehen Deutschlands Tennisdamen erstmals wieder im Finale um den Fed Cup. In Brisbane gewann das deutsche Team heute mit 3:1 gegen Australien. Den entscheidenden Punkt holte Angelique Kerber, die Australiens Topspielerin Samantha Stosur in 3 Sätzen bezwang. Im Fed Cup-Endspiel trifft Deutschland Anfang November in Prag auf Tschechien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Ostermontag, den 21. April.
Das umfangreiche Tief über Südwesteuropa beeinflusst zu Wochenanfang unser Wetter. In recht warmer und feuchter Luft entwickeln sich häufiger Schauer. Heute Nacht klart es zunächst gebietsweise auf. Von der Oder her breiten sich allerdings neue Regenwolken allmählich über den Norden aus. Auch ganz im Süden werden die Schauer häufiger. Morgen zeigt sich die Sonne am ehesten von der Pfalz bis nach Franken. Sonst ist es meist wolkig oder stark bewölkt. Vor allem in der Nordhälfte und über dem Bergland sind Schauer oder Gewitter unterwegs. Von Gewitterböen abgesehen weht der Wind im Süden schwach, sonst teilweise mäßig und an der See frisch. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 11 Grad in Berlin und 2 Grad an den Alpen. Morgen werden Temperaturen von 12 Grad auf Rügen bis 22 Grad im Rhein-Neckar-Raum erreicht. Am Dienstag ist es zunächst oft freundlich mit Sonne und Wolken. Später bilden sich gebietsweise Schauer oder Gewitter, die auch kräftig ausfallen können. Mittwoch und Donnerstag insgesamt wenig Änderung. Nach freundlichem Beginn gibt es mancherorts zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter.
Um 23.10 Uhr meldet sich Thomas Roth hier mit den Tagesthemen. Gefährliche Provokation. Wer steckt hinter den Schüssen von Slawiansk? Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.